Lehnt euch zurück, holt euch eine Tafel Schokolade und lasst euch entführen in das Land des Kakaos. Genauer gesagt Ecuador.
Wir sprechen jetzt mit Raquel Kayab, die im Regenwald des ecuadorianischen Amazonasgebietes aufgewachsen ist, bevor sie für ihr Forstwissenschaftsstudium nach Deutschland gezogen ist. Hier in Tübingen hat sie 2012 ihr Unternehmen Kayari Futuro gegründet. Hallo Raquel, schön, dass du die Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten.
Hallo.
Was steckt denn hinter Kayari Futuro? Woher kommt der Name?
Ja, es ist eine lange Geschichte. Eigentlich Kayari Futuro ist nicht von heute auf morgen entstanden. Und der Name Kayari bedeutet in unserer Sprache, ich sage unsere Sprache, weil ich auch zu einem indigenen Volk gehöre und wir sprechen die Kichwa-Sprache. Und da heißt Kayari beginnen. Und damals hat die Kooperative in Ecuador mit dem Namen angefangen, Kayari. Und sie haben angefangen, Rohkakao zu verkaufen und später haben sie Schokolade selber hergestellt. Und ich war in Deutschland, seit 98 bin ich gekommen nach Deutschland. Ich kannte die Kooperative und dann wollte ich zurück nach Ecuador, aber bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen und ich wollte diese Verbindung weiter mit Kayari haben. Und deswegen habe ich mich gefragt, okay, was kann ich für mein Land tun, vor allem für viele indigene Völker im Amazonasgebiet, und ihr Leben zu verbessern oder dass sie vielleicht das Leben, was wir haben, beibehalten, aber ohne unsere Werte zu vergessen oder unsere Traditionen zu verlieren, aber eine gute Ausbildung bekommen und eine gute Gesundheit haben. Deswegen damals in 2012 dachte ich, ich muss auch hier was machen und einmal die Verbindung weiter zu haben mit der Kooperative Kayari, mit meiner Familie in Ecuador, mit meinem Land. Und das so habe ich hier auch mit dem Projekt Kayari Futuro angefangen. Und wir haben damals mit ein paar Freunden haben mich unterstützt natürlich und mit Ideen, wie ich das am besten machen könnte. Und dass die Name Kayari war, das auch für uns hier in Deutschland zu nehmen, weil wir genau erstmal die Kooperative unterstützen wollten in der Vermarktung ihrer Schokolade und andere Produkte. Die Idee war, dass sie alles vor Ort schon selbst herstellen, fertige Schokolade nur, dass wir hier diese Vermarktung machen, Marketingarbeit und nicht nur Marketingarbeit, sondern auch Bildungsarbeit. Dadurch wollten wir erzählen, unsere Probleme, unser Leben im Amazonasgebiet, weil für viele ist das Amazonasgebiet nicht bekannt oder der Kakaoanbau an sich. Wir kennen hier in Europa Schokolade, aber wir kennen nicht, woher das kommt, wie das angebaut wird, wie leben die Menschen vor Ort, die das Kakao anbauen und so weiter. Das war ein bisschen auch meine Anfänge und klar, dafür habe ich ein Studium absolviert, ein Masterstudium, das Ganze zu verstehen, wie das alles funktioniert mit Import, Export, Marketingarbeit und so weiter. Und jetzt arbeiten wir zusammen mit Kayari in Ecuador, sodass wir einen Austausch machen. Wenn ich nach Ecuador fliege, erzähle ich, was ich hier mache, wie ich das mache, wie die Kunden aussehen, aber auch, wie ich auch mit den Studenten arbeite, mit den Schülern. Und von dort bringe ich auch, was ich in Ecuador mache und erzähle ich hier. Und das hat mich auch über die Jahre in diese Verbindung quasi, ich bin immer in Verbindung mit meinem Land und das macht mich, bin ich froh, hier zu sein, aber wenn ich in Ecuador bin, ich auch froh, dass ich dort bin.
Schon von klein auf hast du also beim Kakaoanbau geholfen, der in Ecuador traditionell in sogenannten Chakras stattfindet. Vielen sagt Chakra in diesem Zusammenhang leider wenig. Kannst du uns etwas darüber erzählen?
Ja, genau, das Wort ist für viele nicht bekannt. Eigentlich in Ecuador war auch nicht bekannt bis vor kurzem. Mittlerweile, das Wort ist auch in unserem, im Amazonasgebiet, auch in Ecuador bekannt, weil auf der Regierungsebene haben wir auch das bemerkt, dass diese traditionelle Anbausystem, was wir Chakra nennen, das ist eigentlich der Name für ein traditionelles Anbausystem. In einem Chakra ist es eine Mischkultur, da finden wir alles, wir können alles anbauen, zum Essen, aber auch heutzutage für die Vermarktung. Früher waren nur kleine Kulturpflanzen nur für unseren eigenen Konsum, weil wir waren Nomaden im Amazonasgebiet, wir haben diese kleinen Chakras angebaut und dann 2 Jahre das Land verwendet und weitergezogen. Mittlerweile wohnen wir nur in einem Gebiet und daher sind die Chakras ein bisschen anders geworden. Wir pflanzen auch nicht nur Sachen für das Essen, für unser eigenes Essen, sondern auch für die Vermarktung wie Kaffee, Kakao, Tee, Vanille mittlerweile und auch Maniok, kurzlebige Pflanzen wie Ananas, Mais und so weiter. Ja. Das ist für uns eine Chakra. Und eine Chakra ist auch eine, für unsere Kultur hat viel Wert, vor allem für Frauen. Wir benutzen dieses Gebiet, unsere Energie, unser Wissen zu den neuen Generationen weiterzugeben. Zum Beispiel, meine Mutter hat mir in einer Chakra quasi diese Energie gegeben, damit, wenn ich später auch Kakaopflanze, Yucca-Pflanze, diese Kakao und Yucca gut wachsen können oder mit viel Früchte.
Du hast gerade schon erwähnt, dass ihr Kakao und Yucca angepflanzt habt, aber wie kann man sich so ein Chakra vorstellen? Was wächst da noch? Wie sieht so etwas aus?
Ja, das ist wie ein Wald. Wenn man nicht kennt, sieht man wie Wald aus. Kann man nicht erkennen, okay, ist es da ein Kakao, ist eine Palme. Nur klar, für mich ist es anders. Ich kann mir nicht anders vorstellen, aber ich habe von vielen Leuten, die von außen kommen, gehört, dass sie denken, ah, das ist nur Wald. Und tatsächlich ist es nicht nur Wald, das ist klar, es sieht alles grün aus, aber da sind verschiedene Pflanzen, da kann man Kakao, Palmen, Fruchtbäume, Holzbäume und unten so kleine Yuccas oder Ananas, so Mais, alles finden. Das ist für uns eine Chakra. Das ist wie ein Wald, aber wo wir viele Sachen, verschiedene Sachen zum Essen, aber auch für andere Nutzung finden. Ja? Wie auch für Medizin. Wir haben auch viele Sachen für unsere Medizin zum Beispiel. Ja?
Um wieder zurück zur Schokolade zu kommen, wie sieht eigentlich der Weg aus von der Kakaoschote bis hin zur fertigen Schokolade?
Ja, das ist klar, man kann es so einfach nichts erklären. Ich erkläre gerne eher mit Fotos und von meiner Erfahrung, aber ich denke, das trenne ich. Ich habe die Erfahrung von beiden Seiten und ich bin so froh, dass ich die beiden Seiten kenne. Es gibt viele Leute in Ecuador, die das andere nicht kennen. Nur Kakaoanbau, zum Beispiel, ich habe auch früher nur mehr gewusst von Kakaoanbau, wie man Kakao anbaut von Anfang an, zum Beispiel, wie sie keimen, wo pflanzen wir, das wurde immer gesucht und dann, wie man das erntet, ich habe das gerne dabei gemacht, nicht nur, weil ich ernten wollte, aber ich habe es gerne gelutscht, das war wie Süßigkeit für mich, weil Kakao, so Edelkakao schmecken sehr lecker, so wie Litschi, ne? Diese freische oder weiße Fruchtfleisch ist sehr, sehr aromatisch und das habe ich gerne mitgemacht und deswegen mit meinen Eltern, meiner Mutter vor allem mitgegangen und dabei geholfen. Und dann kommt die Weiterverarbeitung. Wir haben damals nicht fermentiert, sondern nur ein bisschen so versucht, dass die Kakaobohnen gären und gleich getrocknet. Aber das ist nicht gut für die Qualität und deswegen wird anders in der Kooperative gemacht, dass jetzt die Mitglieder der Kooperative geben, die frische Kakaobohnen ab an die Kooperative und alles wird standardisiert quasi weiterverarbeitet. Die Fermentation, die Trocknung, so können wir die Qualität beibehalten, weil sonst wäre es schwierig gewesen, weil manche Familien haben gut gemacht, manche Familien haben sie nicht gut fermentieren lassen oder getrocknet und dann war die Qualität nicht gleich und das ist für die Schokolade später nicht so gut, weil da leidet die Qualität auch der Schokolade. Und daher wird bei Cagliari alles standardisiert, getrocknet, fermentiert, getrocknet, eingepackt und 80% von der Kakao oder von der Ernte der Kooperative wird immer noch direkt als Rohstoff verkauft. Nur 20% wird für die Schokolade weiterverarbeitet. Und das wird in einer Fabrik gemacht in Quito, wo erstmal geröstet wird und dann gemahlen. Und dann kommen die ganzen Zutaten, je nachdem, was für Schokolade wir machen wollen. Mit Chili, mit Ingwer, Zitrone. Wir benutzen viele Pflanzen, die wir auch im Amazonasgebiet anbauen können in unsere Schokolade. Und dann kommt ja die ganze Walzen, Konchierung, bis wir endlich diese Tafeln haben, die wir probieren werden im Rahmen unseres Seminars.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Du hast auch gerade schon erwähnt, dass die Initiative angefangen hat mit einer reinen Kakaoproduktion und inzwischen aber die gesamte oder die vollständige Fertigung vor Ort auch machen. Ist denn bei dieser Umstieg auch Herausforderungen aufgetreten?
Viele, weil, wie gesagt, wir hatten viel Erfahrung im Kakaoanbau, aber nicht in der Herstellung von Schokolade, was ist komplett anderes. Das, im Vergleich zu Europa, Sie haben viel Erfahrung in der Produktion von Schokolade, deswegen auch wird hier viel gegessen und wir nicht. Ne? Wir haben Schokolade gemacht, aber das war die Kakaomasse, ein bisschen mit Wasser, ein bisschen Zucker und das getrunken, aber Schokolade an sich, so als Tafelschokolade, haben wir nicht hergestellt. Und dafür, klar, wir brauchten viel Unterstützung auch von Leuten von außen, sogar Europäer sind gekommen, uns beizubringen, wie man Schokolade herstellt. Das ist, ja, Europa hat viel Erfahrung und da haben wir deswegen, zum Beispiel, wir kennen in Cagliari, es gibt eine Schokolade, die heißt Robertos Recipe. Das war ein Mann, der mit diesem Namen gegangen ist, uns beigebracht hat oder geholfen hat, eine Rezepte zu entwickeln. Und deswegen, ihm zu danken, hat die Kooperative Robertos Recipe genannt.
Wie soll eigentlich die Zukunft von Cagliari Futuro aussehen? Also bestehen Pläne zur Ausweitung? Kann ich auch irgendwann Cagliari Futuro in einem normalen Supermarkt kaufen?
Ich glaube nicht, das wäre sehr schwierig, auch von der Kooperative in Ecuador, dass man für eine Supermarktkette, große Supermarktkette produziert. Die Idee ist, zu wachsen, ein bisschen mehr Schokolade zu verkaufen. Im Moment stellen wir 120.000 Tafeln im Jahr. Das ist ganz wenig im Vergleich für Schokoladehersteller in Europa. Ne? Die Kooperative würde gerne vielleicht bis 500.000 oder vielleicht 1 Million kommen, aber in einen Supermarkt zu gehen, ist es sehr riskant für eine kleine Kooperative, weil wenn sie einen Fehler begehen und große Masse an Schokolade produziert haben, das ist viel Risiko. Und wir sind immer noch in der Phase, dass wir lernen. Ne? Dass, es ist klar, es sind 20 Jahre her von der Gründung der Kooperative, aber wir müssen noch lernen. Und mit Cagliari Futuro hier in Deutschland, wo ich repräsentiere Cagliari Futuro in Deutschland, bin ich auch wie eine Botschafterin für die Kooperative. Ich lerne auch viel hier. Und was ich lerne, kann ich auch weiter in Ecuador geben. Aber ich habe auch das Gefühl selber, ich selber muss ich auch viel lernen von diesen, wie man Geschäfte macht zum Beispiel. Ja? Und das denke ich, irgendwann mal werden wir wachsen, ein bisschen mehr, aber in einen Supermarkt zu gehen, so nehmen wir an, in Aldi oder so, das wäre im Moment unvorstellbar. Und es ist auch okay so.
Ja, das stimmt. Als nächstes würde ich gerne nach einem Tipp von dir fragen, weil ich als Verbraucher sehe mich manchmal vor einer riesigen Schokoladenauswahl wieder und möchte gerne auf Fairtrade zum Beispiel achten oder auf besonders ökologische Anbaumethoden, aber ich glaube, viele wissen da noch gar nicht, wie kann ich mich jetzt bestmöglich verhalten, wie suche ich eine Schokolade beispielsweise aus? Hast du vielleicht dafür einen Tipp für uns?
Ja, erstmal, wenn du überhaupt gar nichts weißt, vielleicht, es gibt viele Siegel, da kann man einfach sehen, okay, das ist eine Schokolade, die fair ist. Ansonsten muss man, glaube ich, viel informieren, Informationen bekommen oder informieren lassen. Ich will eine faire Schokolade, vielleicht auch in dem Laden als ein bisschen zwingen, okay, will ich faire Schokolade kaufen, wo ist die Abteilung von faire Schokolade und dann Informationen suchen. Aber wie gesagt, ja, wenn du nicht weißt, okay, faire oder nicht faire, das sind Siegel, die helfen, eine Entscheidungen zu treffen. Und da kann man auch sicher gehen, dass es zum Beispiel ohne Kinderarbeit ist oder Zwangsarbeit ist. Ansonsten, klar, es gibt kleine Projekte von Schokolade, wo direkt gearbeitet wird, so wie manche, die wir präsentiert haben, Cagliari aus Ecuador oder wir haben auch Ferafrik aus Deutschland, die Firma ist aus Deutschland, aber die Schokolade wird in Afrika produziert, vorgestellt und die Sachen, wo man genau kennt, wo die Kakaobohnen herkommen, wer sind da weit involviert und so. Es ist kurzer und da der Nachteil ist, dass wir mit viel Informationsarbeit arbeiten müssen, viel informieren müssen, weil wir keine Siegel haben. Aber von den Konsumenten her ist es auch, ich denke, Informationssuchen. Heutzutage gibt es überall viel Information von Fairtrade im Internet oder in Internet, Google. Da kann man auch viele, wenn man fair gehandelte Schokolade oder faire Handel, ein Tipp, kann man viele Infos bekommen und auch für Beispiele, nicht nur im Bereich Schokolade, aber auch in anderen Bereichen, also andere Produkte.
Hättest du auch einen Tipp für uns, was die beste Art ist, Kakao bzw. Schokolade zu genießen? Also im Sinne von, was schmeckt am besten oder was bringt den meisten Genuss?
Ja, ich habe da früh angefangen. Ich esse gerne Schokolade von Kindheit her. Deswegen mache ich das und ich bin froh, dass ich das machen darf. Manchmal ist es zu viel für mich, weil ich wenn ich eine Ladung von Schokolade aus Ecuador bekomme, muss ich erstmal alles probieren. Ja? Das ist, finde ich, schön, aber manchmal ist es auch zu viel. Ja? Das, ich finde, dass jetzt habe ich gelernt, dass das langsam zu genießen, ja, nicht schnell, schnell, weil ich habe auch als Studentin damals eine Packung Schokolade gekauft und schnell gegessen und ich habe das danach vergessen. Ich wusste nicht mal, dass ich das gegessen habe. Mittlerweile mache ich das langsam, wenn ich in Ruhe bin und auch wenn ich so ein bisschen, ja, mit Sachen gestresst bin, denke ich, okay, für die Schokolade will ich sehen, wie das schmeckt. Ich sage auch meinen Kindern, sie sollen auch ein Stück nehmen, erstmal sich beruhigen und dann versuchen, das zu schmecken. Das, wonach schmeckt das, was sie gerade probieren. Ne? Und es ist ganz am Anfang ist es schwierig, aber mit der Zeit ist es wie eine Gewohnheit, und dass man sich ein bisschen kurz Zeit nimmt, Schokolade rein in den Mund steckt und langsam lutschen und nicht kauen. Ja, das ist lutschen lassen und dann kommen die ganzen Aromen und Geschmack und kann man schon sich vorstellen, was für Aromen ist und so, lernt man langsam. Und das ist schon, ich denke, dir zu genießen, nicht nur mit Schokolade, aber auch mit anderen Sachen, anderen Getränke essen.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Schokoladenkonsum in Ecuador und dem Schokoladenkonsum in Europa oder Deutschland?
Ja, viel. Klar, hier essen, wird mehr Schokolade gegessen und es gibt mehr Angebote und es ist billiger, ist total billig im Vergleich zu Ecuador. Das Ecuador gibt es noch nicht viele Angebote und die Schokoladentafel ist nicht so billig, so wie hier, obwohl wir unsere Rohstoffe haben, weil wir nicht in Massen produzieren. Ja? Aber hier in Deutschland ist es überall so, die Schokolade ist sehr billig. Und deswegen, als ich hier war, dachte ich, wow, das ist so viele Schokoladearten, das ist billig. Und deswegen kaufen auch viele. Und Schokolade mögen auch viele Menschen hier. Und es gibt auch viele Möglichkeiten. Viele Menschen mögen auch immer noch Milchschokolade. Ne? Und hier gibt es Milch. In Ecuador ist Milch teuer, deswegen wird eher so ein bisschen dunkle Schokolade hergestellt, vor allem in den Gebieten, wo ich herkomme. Und da lernen gerade die Leute auch Schokolade so zu essen, ja, als dunkle Schokolade. Und im Vergleich zu Europa, unser Konsum von Schokolade an sich ist es nicht so hoch. Wir essen so Trinkschokoladen oder machen wir heiße Schokolade mit den Rohstoffen, meine Kakao geröstet und dann machen wir so heiße Schokolade, aber so als Tafelschokolade, dann sind wir noch nicht so weit wie in Europa. Hier wird wahnsinnig viel gegessen. Ja.
Wahrscheinlich wird in Ecuador auch Kakao mehr für herzhafte Gerichte verwendet, oder?
Herzhaften, was meinst du damit, mehr Zeit oder?
Ich meine damit zum Beispiel in Soßen, also für salzige Speisen.
Eigentlich gerade schon, aber früher nicht. Früher war nicht so in Gerichte verwendet. Aber mittlerweile ist es auch Ecuador so bekannt, das Land von einem guten Kakao. Edelkakao, und 60% von Edelkakao in der Welt kommt aus Ecuador. Und daher, wir die Ecuadorianer, haben wir auch gelernt, ja, das zu schätzen. Ja? Nicht nur in Getränke, aber auch mit Gerichte zu verwenden. Und deswegen, wir machen auch sogar in unserem Gebiet Festivals, wo viele Menschen kommen, die Kooperativen kommen oder auch privaten Personen mit ihren Kreativitäten, neue Sachen mit Nüsse, mischen sie mit unseren einheimischen Nüsse. Und das finde ich schön, ja, dass wir auch selber lernen, unsere Sachen zu einen Wert zu geben. Zum Beispiel Kakao. Ja. Wir haben einen super Kakao. Kakao National ist sehr geschätzt in der Welt. Und klar, wir können auch damit viele Sachen kreieren. Ja. Und ich finde es schön, wenn ich in Ecuador bin und wenn ich sehe, dass die Leute versuchen, neue Kreationen zu machen, in Essen zu verwenden, Getränke, eine Mischung von Tee. Und denke ich, wow, das ist echt super. Und so können wir auch mehr Wert zu unseren Rohstoffen geben.
Okay, dann vielen Dank für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht.